Es soll der ultimative Schlag gegen Auf 1 werden. Unter Peter Moggia, dem neuen Ministerpräsidenten Ungarns, wurde jetzt auch das Konto unseres Senders in Budapest gekündigt. Das Ziel, Auf 1 soll noch in diesem Sommer verstummen. Diese Nachrichten könnten deshalb zu den letzten Sendungen gehören. Warum dieser Angriff Teil einer größeren Offensive gegen die Pressefreiheit ist und wie wir ihn gemeinsam noch stoppen könnten, erfahren Sie im Schwerpunkt des Tages. Außerdem in dieser Sendung, der Kinderarzt Dr. Albrecht Jahn erklärt im Exklusivinterview, was aus seiner Sicht der größte Fehler der Corona-Politik war. Und Putsch gegen Selenskyj, was steckt wirklich hinter den Gerüchten aus der Ukraine? Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu den Nachrichten auf 1. Bevor wir gleich zum neuesten Angriff gegen Auf 1 kommen, zunächst weitere wichtige Meldungen vom Mittwoch. Die Bundeswehr weitet ihre Nachwuchswerbung an deutschen Schulen immer weiter aus. Allein in diesem Jahr sind 8.258 Veranstaltungen an Bildungseinrichtungen geplant. Das geht aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Linksfraktion hervor. Knapp 3.800 dieser Termine haben bereits stattgefunden. Weitere rund 4.400 Veranstaltungen sind noch vorgesehen. Auffällig ist, ein Teil der Werbeveranstaltungen richtet sich an Schüler der Sekundarstufe 1. Diese beginnt bereits mit der 5. Klasse. In Schweden müssen Lebensmittelgeschäfte und Apotheken ab sofort wieder Bargeld annehmen. Ein entsprechendes Gesetz ist am heutigen Mittwoch in Kraft getreten. Damit schlägt die Regierung in Stockholm einen anderen Kurs ein als viele europäische Staaten, in denen Bargeld zunehmend zurückgedrängt wird. In dem skandinavischen Land waren Münzen und Scheine in den vergangenen Jahren im Alltag nahezu verschwunden. Hintergrund der Kehrtwende ist allerdings nicht die Sorge vor einer stärkeren Überwachung der Bürger oder vor politisch motivierten Kartensperren. Die Regierung befürchtet vielmehr, dass elektronische Zahlungssysteme im Kriegs- oder Krisenfall, etwa bei großflächigen Stromausfällen, zusammenbrechen könnten. Das Oberlandesgericht Dresden wird die Bewährungsstrafe der verurteilten Linksextremistin Lina E. nicht widerrufen, obwohl sie nach übereinstimmenden Medienberichten am Dienstag in Beugehaft genommen wurde. Das bestätigte eine Sprecherin des Gerichts ausdrücklich gegenüber Auf 1. Wörtlich heißt es, von einem derartigen Verfahren oder Antrag ist mir nichts bekannt. Die Beugehaft E.s erging dabei im Kontext einer Aussageverweigerung gegen ihren früheren Lebensgefährten und mutmaßlichen Mittäter Johann G. Die ehemalige Anführerin der sogenannten Hammerbande erklärte, sie würde sich nicht durch eine Aussage selbst belasten. Das Gericht folgte dieser Argumentation offenbar nicht und ordnete die Beugehaft an. Von Brisanz ist, dass der Bewährungswiderruf offenbar dennoch verweigert wird. Lina E. wurde erst vor 4 Wochen auf Bewährung aus der Haft entlassen. Eigentlich hätte sie noch 1 Jahr und 9 Monate ihrer Freiheitsstrafe verbüßen müssen. Das Gericht hatte ihr damals eine, Zitat, positive Sozialprognose bescheinigt. Sie war eine der größten Demonstrationen der deutschen Demokratiebewegung in der damaligen DDR. Zwischen 500.000 und 1 Million Menschen versammelten sich am 4. November 1989 auf dem Berliner Alexanderplatz. Ihre Forderung lautete Presse-, Meinungs- und Versammlungsfreiheit. Heute, 37 Jahre später, sind diese Grundrechte für viele Menschen nicht mehr selbstverständlich. Vor allem in Deutschland sehen zahlreiche Bürger die Presse- und Meinungsfreiheit in Gefahr. Nicht durch eine klassische staatliche Zensurbehörde, sondern durch ein Zusammenspiel aus halbstaatlichen Maßnahmen, NGOs, Geheimdiensten, wirtschaftlichem Druck und politischer Denunziation. Und wieder ist auch Auf 1 betroffen, denn es gibt einen neuen Versuch, unseren Sender wirtschaftlich zu vernichten und damit eine wichtige Stimme des unabhängigen Journalismus und der Aufklärung zum Schweigen zu bringen. Mehr dazu jetzt von Auf 1 Chefredakteur Stefan Magnet.
Unser Auf 1 Spendenkonto in Ungarn wurde gekündigt. Mit diesem Schreiben hat man uns die Kontokündigung zugestellt. Orbán ist weg. Und in Ungarn beginnt die Säuberung. Die EU hat jetzt freie Bahn. Das Ziel dieser Kontokündigung ist, auf 1 jetzt im Sommerloch zu vernichten, ausbluten zu lassen. Und so wenig wie Menschen wie möglich sollen es überhaupt mitbekommen. Dieser Angriff ist für uns mehr als bedrohlich. Bei Corona haben sie die sozialen Medien zensiert, doch das System hat voll Hass erkannt, dass neben den sozialen Medien neue Plattformen entstehen, die man nicht so einfach zensieren kann. Und deshalb drehen sie es jetzt zeitlich um. Sie wollen zuerst auf 1 aus dem Weg räumen, um dann erneut die sozialen Medien flächendeckend zensieren zu können. Der neue ungarische Staatschef Peter Magyar tut nur das, was die EU von ihm verlangt. Er baut den ganzen Orbán-Staat um. Der Druck aus der EU ist enorm. Magyar nennt den Umbau Ungarns Operation Fegefeuer. Und diesem Fegefeuer ist jetzt auch gleich das Auf-Eins-Spendenkonto zum Opfer gefallen. Zur Erinnerung, wir sind mit unserem Auf-Eins-Spendenkonto nach Ungarn geflüchtet, weil wir in Deutschland und Österreich keine Spendenkonten mehr bekommen haben. Über 15 Bankkonten wurden uns mittlerweile in der Europäischen Union gekündigt. Und in Ungarn waren wir einige Zeit sicher, aber eben auch nicht ganz. Sicherheit im Sinne eines wirtschaftlichen Unternehmens oder Sicherheit wie in Zeiten der Bausparverträge gibt es für uns ohne dies nie. Das ist das Wesen unseres Kampfes. Mit Auf 1 sind wir es gewöhnt, dass wir ständigen Angriffen ausgesetzt sind. Unser Aufklärungssender ist den Mächtigen ein Dorn im Auge und wir haben ein dickes Fell und wir sind flexibel. Diese Kontokündigung trifft uns aber besonders hart und wir benötigen daher jetzt Ihre Unterstützung.
Aktuell verfügt Auf 1 zum Glück noch über ein gebührenfreies Ausweichkonto. Doch da sich dieses in der EU befindet, wissen wir nicht, wie lange es bestehen bleibt. Ihre Spende kann uns helfen, den Betrieb den Sommer über aufrechtzuerhalten. Nie war Ihre Unterstützung wichtiger als jetzt. Der Druck auf kritische Medien beschränkt sich jedoch nicht nur auf unseren Sender. Erst vor wenigen Tagen sorgte ein weiterer Fall für Schlagzeilen. Die Landesmedienanstalt Nordrhein-Westfalen forderte den Podcaster Benjamin Berndt, besser bekannt als Ben Ungeskriptet, auf, ein Interview mit dem Thüringer AfD-Vorsitzenden Björn Höcke zu überarbeiten. Trotz massiver öffentlicher Kritik hält die Landesmedienanstalt an ihrem Vorgehen fest. Gegenüber Auf 1 bestritt sie jedoch, dass es sich um Zensur handle. Ein Sprecher erklärte gegenüber unserem Sender, Herr Berndt wurde und wird auch in Zukunft nicht von uns zensiert. Zensur bedeutet die staatliche Kontrolle oder Unterbindung von Äußerungen oder Inhalten vor ihrer Veröffentlichung. Als staatsferne Aufsicht haben wir Herrn Berndt lediglich im Nachhinein zur Prüfung seines Angebotes auf die Einhaltung der journalistischen Sorgfaltspflicht aufgefordert. Gleichzeitig bestätigte die Landesmedienanstalt, dass sie Benjamin Berndt als Journalisten betrachtet. Aus Sicht von Kritikern legt die Behörde den Begriff der Zensur jedoch bewusst eng aus. Sie beschränkt ihn auf eine staatliche Vorzensur. Kennzeichnend für die aktuelle Entwicklung sei dagegen gerade die Auslagerung der Medienkontrolle an andere Akteure, etwa Landesmedienanstalten oder Meldestellen. Tatsächlich forderten die Landesmedienanstalten allein im vergangenen Jahr Plattformen in 3.938 Fällen zur Löschung von Beiträgen auf. Das ergab eine Recherche der Nachrichtenseite News. Da die Medienanstalten auch Zwangsgelder verhängen können, sehen Kritiker in solchen Aufforderungen faktisch einen Eingriff in die Meinungs- und Pressefreiheit. Diese Beispiele zeigen nach Ansicht der Kritiker, der Druck auf kritische Medien erfolgt auf unterschiedlichen Ebenen. Landesmedienanstalten verlangen Löschungen oder Änderungen von Inhalten. In anderen Fällen werden Medien durch Kontokündigungen wirtschaftlich unter Druck gesetzt, wie jetzt erneut im Fall von Auf 1. Hinzu kommen Meldestellen sowie die sogenannten Trusted Flaggers, also vertrauenswürdige Hinweisgeber. Deren Hinweise auf angeblich problematische Inhalte müssen von Plattformbetreibern bevorzugt bearbeitet werden. Als Trusted Flaggers gelten unter anderem die NGOs Hate Aid und Respect. Auf 1 Nachrichtenleiter Martin Müller-Mertens sieht in diesen Vorgehensweisen einen koordinierten Angriff auf die Pressefreiheit. Wörtlich sagte er, Trusted Flagger, Hinweisschreiben der Medienanstalten und Kontokündigungen wie gegen Auf 1. All das klingt, als hätten Franz Kafka und George Orwell gemeinsam ein Drehbuch geschrieben. Doch diese Dystopie ist längst Wirklichkeit geworden. Ob Kontokündigungen, Zensur oder die Denunziationen durch den Verfassungsschutz. Viele Deutsche fühlen sich dadurch an die DDR und ihr Ministerium für Staatssicherheit erinnert. Die Bürgerrechtlerin und frühere Bundestagsabgeordnete Vera Lengsfeld hat diese Zeit selbst erlebt. Sie wurde sogar von ihrem eigenen Ehemann bespitzelt. Dennoch widerspricht sie der These von einer DDR 2.0. Es gebe einen entscheidenden Unterschied.
Die Staatssicherheit musste sich große Mühe geben, ihre Informanten im Geheimen zu halten. Man traf sich in geheimen Wohnungen. Niemand bekannte sich dazu, Informant der Stasi zu sein. Heute gibt es Denunziationsplattformen. Und Ministerpräsidenten, zum Beispiel Hendrik Wüst, rufen dazu auf, diese Denunziationsplattformen zu benutzen, um die Nachbarn, die Freunde, die Verwandten, die Familie zu denunzieren.
Das Gespräch mit Vera Lengsfeld entstand am vergangenen Wochenende auf dem Demokratiekongress der AfD. Darin äußert sie sich auch zum neuen Modebegriff der politischen Klasse, unsere Demokratie. Das vollständige Interview finden Sie exklusiv unter www.auf1.tv. Die österreichische Bundesregierung will mit einer Justizreform eine neue Bundesstaatsanwaltschaft schaffen. Künftig soll diese anstelle des Justizministeriums das Weisungsrecht gegenüber den Staatsanwaltschaften ausüben. Doch ein Blick in den Gesetzentwurf weckt bei vielen Beobachtern Zweifel. Sie befürchten, dass die Justiz nur auf dem Papier unabhängiger wird. So sollen die Bundesstaatsanwälte vom Parlament gewählt werden. Die Entscheidung über ihre Bestellung bliebe damit weiterhin in den Händen der Politik. Besonders umstritten ist die vorgesehene Amtszeit von nur 6 Jahren. Eine Legislaturperiode dauert in Österreich 5 Jahre. Kritiker warnen deshalb, dass sich praktisch jede neue Regierung ihre eigene Führung der Bundesstaatsanwaltschaft sichern könnte. Hinzu kommt, die Bundesstaatsanwälte sollen 2-mal im Jahr dem Justizausschuss des Nationalrats Rede und Antwort stehen. Kritiker sehen darin die Gefahr, dass eine Behörde entsteht, die zwar formal unabhängig ist, deren Spitzenpositionen aber weiterhin nach parteipolitischen Kriterien besetzt werden. Als Vergleich verweisen sie auf das deutsche Bundesverfassungsgericht. Die Covid-Spritze für Schwangere und Kinder sei der größte Fehler der Corona-Zeit gewesen. Das sagte der Kinderarzt Dr. Albrecht Jahn kürzlich vor der Corona-Enquete-Kommission in Brandenburg. Die meisten Opfer seien Kinder, die nie geboren wurden. Schwangere seien zu einer genbasierten Injektion gedrängt worden, die an dieser Personengruppe nie getestet worden sei. Im exklusiven Gespräch mit Auf 1 schildert Dr. Jahn, was für ihn bis heute der größte Skandal ist.
Im Jahre 26 empfiehlt die STIKO weiterhin, Schwangere mit dem experimentellen genbasierten Impfstoff zu impfen und sagt auf der gleichen Seite, es gibt keinerlei Sicherheitsbedenken für während Schwangerschaft und Stillzeit. Und das ist eine Aussage, die im Jahre 26 überhaupt nicht möglich ist zu machen. Nämlich, wir wissen, dass der Impfstoff, der verimpft wurde an die Menschen, die 40-fache Häufigkeit an Schädigungen hat. Und Schwangere werden im Jahre 26 nicht krank. Und was total übersehen wurde, ist, dass dieser Impfstoff so geschaffen ist, dass es durch die Plazenta durchgeht. Also wir sind seit 2 Jahren dabei, mit der STIKO auch in Kontakt, die Frage zu stellen, was für Informationen haben Sie, dass die Babys im Mutterleib sicher sind? Und als, wie soll man sagen, als Ergebnis haben wir im Jahre 26 ein Geburtenrückgang, das ist ja von Destatis allgemein bekannt, um bis zu 20% in vielen Ländern.
Die Folgen der Corona-Maßnahmen für Kinder und Jugendliche zeigen sich jedoch auch an anderer Stelle. Seit der Corona-Zeit ist die Verschreibung von Psychopharmaka an Kinder und Jugendliche in Österreich deutlich gestiegen. Erhielten im Jahr 2018 noch rund 22 von 1000 Patienten unter 18 Jahren entsprechende Medikamente, waren es im vergangenen Jahr bereits 36 von 1000. Das entspricht einem Anstieg von rund 60%. Im Jahr 2025 nahmen Verschreibungen von Psychopharmaka gegenüber dem Vorjahr nochmals um 9% zu. Wie aus der Antwort auf eine parlamentarische Anfrage der FPÖ hervorgeht, gibt es bislang kaum Untersuchungen zu den Langzeitfolgen dieser Medikamente. Der freiheitliche Abgeordnete Sebastian Schweighofer kritisiert, die Corona-Maßnahmen hätten eine ganze Generation von Kindern und Jugendlichen psychisch krank gemacht, mit Folgen, die von Jahr zu Jahr dramatischer würden. Ein Video im Internet sorgt derzeit für Rätselraten. Zu sehen ist offenbar eine Nachrichtensendung aus den USA. Darin wird behauptet, der ukrainische Geheimdienst SBU habe einen Putsch gegen Präsident Volodymyr Zelensky vereitelt. Mehrere Verdächtige seien festgenommen worden. Auf eins konnte diese Darstellung bislang nicht bestätigen. Eigene Recherchen ergaben keine Hinweise auf einen solchen Putschversuch. Auch in ukrainischen und russischen Medien finden sich bisher keine entsprechenden Berichte. Beobachter schließen deshalb nicht aus, dass die Meldung gezielt in Umlauf gebracht wurde. Möglich wäre etwa der Versuch, vom derzeit angespannten Verhältnis zwischen Kiew und mehreren seiner Verbündeten abzulenken. So hatte Zelensky erst vor wenigen Tagen den höchsten polnischen Orden zurückgegeben. Inzwischen wird auch in Tschechien darüber diskutiert, dem ukrainischen Präsidenten eine hohe Auszeichnung wieder abzuerkennen. Die Volksrepublik China will künftig offenbar stärker als globale Militärmacht auftreten. Darauf deutet eine Rede von Staats- und Parteichef Xi Jinping hin. Darin erklärte Xi, die Volksbefreiungsarmee müsse bis zu ihrem 100. Jahrestag in der Lage sein, als moderne Streitkraft von Weltklasse die nationale Souveränität, Sicherheit und die Entwicklungsinteressen des Landes entschlossen zu verteidigen. Vor allem der letzte Teil dieser Aussage sorgt für Aufmerksamkeit. Bislang setzte Peking seine Streitkräfte nur in wenigen Fällen zur Durchsetzung wirtschaftlicher oder geopolitischer Interessen ein. Beobachter werten die Formulierung deshalb als Hinweis auf einen möglichen Kurswechsel in der chinesischen Außen- und Sicherheitspolitik. Auch der Bezug auf den 100. Jahrestag ist bemerkenswert. Gemeint ist offenbar nicht die formale Gründung der Volksbefreiungsarmee, sondern eine kommunistische Rebellion im Jahr 1927, bekannt als Nanchang-Aufstand. Dieses Datum gilt innerhalb der Streitkräfte Chinas als Beginn ihrer Traditionslinie. Die Ankündigung war ein Schock. Erst vor wenigen Tagen stellte Volkswagen die Schließung von 4 Werken in den Raum. Nachrichtenleiter Martin Müller-Mertens hat mit dem Vorsitzenden der Gewerkschaft Zentrum, Oliver Hilburger, darüber gesprochen, was hinter dieser Ankündigung stecken könnte.
Mit der deutschen Industrie geht es weiter bergab und ein Ende dieser Entwicklung ist derzeit nicht in Sicht. Allein in den vergangenen Tagen gab es neue Hiobsbotschaften aus mehreren großen Unternehmen. Hinzu kommen vermutlich zahlreiche kleinere Betriebe, deren Probleme kaum öffentliche Aufmerksamkeit erhalten. Doch was bedeutet diese Entwicklung für die Beschäftigten? Und ist der Industriearbeiter ein Auslaufmodell? Darüber spreche ich heute mit Oliver Hilburger. Er ist Vorsitzender der Alternativen Gewerkschaft Zentrum. Herzlich willkommen, Herr Hilburger.
Guten Tag.
Herr Hilburger, Medienberichten zufolge plant Volkswagen den Abbau von bis zu 100.000 Stellen und die Schließung von 4 Werken. Der Konzern hat das bislang weder bestätigt noch entsprechende Fragen des Betriebsrats beantwortet. Zentrum ist in einigen VW-Standorten, etwa im sächsischen Zwickau, stark vertreten. Was hören Sie aus den Werken? Was plant Volkswagen tatsächlich?
Tja, leider ist es so, dass die Beschäftigten nicht nur im VW-Werk Zwickau, sondern insgesamt bei VW und in Großbetrieben immer die Letzten sind, die irgendwas erfahren. Meistens erfahren sie es aus der Zeitung, sodass unsere Kolleginnen und Kollegen in den Standorten bei VW genauso überrascht wurden von diesen Nachrichten und können dazu natürlich jetzt auch nicht mehr sagen, wie das, was man in der Presse lesen kann. Aber dass da natürlich Substanz dahinter ist, das darf man einfach mal vorausschicken. Wenn so etwas veröffentlicht wird, immerhin das Manager-Magazin war es, glaube ich, die da zuerst an die Öffentlichkeit getreten sind, dann kann man getrost davon ausgehen, dass das eine orchestrierte Mitteilung war. Ich will daran erinnern, VW ist ja wie kein anderer Betrieb, eigentlich ein Gewerkschaftsbetrieb, der sitzt auf der Arbeitnehmerbank des Aufsichtsrats, zur Hälfte natürlich die IG Metall, allen voran die IG Metall-Vorsitzende Christiane Benner. Aber was VW besonders macht, ist eben auch noch das Land Niedersachsen beteiligt, SPD regiert, sodass man sagen kann, die Arbeitnehmerbank hat dort regelmäßig die Mehrheit. Also es darf man einfach getrost davon ausgehen, dort läuft jetzt wieder ein Thema, wie vor anderthalb Jahren auch schon, wo die nächste Sau durchs Dorf gejagt wird. Aber dass wir substanziell ein massives Problem in der Automobilindustrie haben, nicht nur bei VW, das darf man getrost annehmen. Und man darf auch davon ausgehen, dass die Themen, die dort benannt werden, reale Auswirkungen auf die Beschäftigten, speziell die Beschäftigten in Deutschland haben. Vielleicht eins, was man schon weiß, speziell weil Sie mich gefragt haben, zu den Kollegen bei VW in Zwickau, das ja ein reines Elektrowerk ist. Es war eine strategische Fehlentscheidung aus unserer Sicht. Jetzt ist man eben voll abhängig, weil man auf die Elektromobilität gesetzt hat, die nicht durchstartet. Die drei sächsischen Werke Dresden, Zwickau und Chemnitz hatten einen Übergangstarifvertrag, wo diese drei Einheiten hätten in die VW AG überführt werden sollen. Das ist auf unbestimmte Zeit verschoben, sodass die Unsicherheit zum einen bleibt für diese drei Standorte und, darf man auch nicht vergessen, den Preis, den die Belegschaft schon mannigfaltig gezahlt hat, der ist natürlich eingespeist. Das ist schon verfälscht. Das heißt also, Rückschritt an allen Ecken und leider nicht nur bei VW, sondern das betrifft, wie gesagt, die gesamte Automobilindustrie. Da kommen wir aber sie noch drauf.
Ja, Sie haben gesagt, konzertiert, ich drück's mal ein bisschen anders aus, solche Zahlen, also 100.000 Arbeitsplätze, vier Werke, werden häufig auch gezielt lanciert, um Druck aufzubauen. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung berichtet beispielsweise, Volkswagen könnte Produktion aus der Slowakei nach Leipzig verlagern, allerdings nur, wenn, wie es heißt, sich die Arbeitnehmerseite auf deutliche Lohnsenkungen einlässt. Geht es dem Konzern am Ende vor allem darum, die Krise auf Kosten der Beschäftigten zu bewältigen?
Also das darf man mit Sicherheit annehmen, dass die Beschäftigten zum wiederholten Mal bluten sollen. Aber ich denke, dass wir wirklich substanzielle Probleme haben, die allein, und das ist ja immer das Narrativ, das da gesetzt wird, dass die Lohnkosten in Deutschland zu hoch sind und dass allein die Senkung der Lohnkosten quasi die Wettbewerbsfähigkeit deutscher Hersteller, überhaupt der deutschen Industrie in Deutschland quasi nachhaltig beeinflussen wird. Das kann man ganz konkret von sich weisen. Von daher ist diese Absicht mit Sicherheit vorhanden, aber das wird das Problem nicht lösen. Und von daher kann ich an der Stelle auch schon sagen, Verzicht hat noch keinen einzigen Arbeitsplatz gerettet. Und so wird es auch jetzt wieder sein. Wer sich auf diese Spirale einlässt, wird am Ende verlieren.
Deutschland steht jedenfalls aus meiner Sicht gleich vor mehreren Herausforderungen. Da haben wir die hohen Energiepreise, politische Vorgaben, die den Industriestandort belasten. Gleichzeitig verändern künstliche Intelligenz und auch der Aufstieg chinesischer Wettbewerber ganze Branchen. Was muss die Politik jetzt tun und wo liegen auch die Grenzen politischen Handelns, weil sich technologische Entwicklungen, Beispiel KI, ohnehin nicht aufhalten lassen?
Ja, also das ist eine interessante Frage und hat eigentlich mehrere Aspekte. Also KI, um das einfach immer wegzunehmen, KI hat natürlich eine Auswirkung auf die Arbeitswelt und das muss nicht nur von Nachteil sein. Also ich erinnere, der Pflug wurde erfunden, weil ein Leidensdruck da war und hat die Arbeit und die Produktivität erhöht. Also von daher, wenn technische Innovationen dazu führen, dass wir besser produzieren können, dass wir besser verwalten können, dass die Abläufe einfach optimiert werden, dann spricht da erstmal gar nichts dagegen. Nur das Thema, weil Sie gesagt haben, China, auch das ist ja immer so ein Mantra, das in der Öffentlichkeit immer so dargestellt wird, wir müssen in Deutschland wettbewerbsfähig werden. Wir haben einen Wettbewerbsnachteil, da kommen wir nachher noch drauf. Aber gegen China zu bestehen, die ganzen China-Versteher, die man da in allen Ecken hört, vergessen eines, China ist hoch aufgerüstet mit Milliarden Subventionen.
Warum der deutsche Arbeitsmarkt gerade für junge Menschen kaum noch Perspektiven bietet, darüber spricht Oliver Hilburger im gesamten Interview unter www.auf1.tv. Nächste Kontenkündigung von Auf1. Aktuell wissen wir nicht, wie lange wir unseren Betrieb noch aufrechterhalten können. Unterstützen Sie Auf1. Auf Ihren Beitrag kommt es jetzt an. Und damit wünsche ich Ihnen noch einen schönen und erholsamen Abend. Wir sehen uns morgen wieder hier bei uns bei den Nachrichten Auf1.